Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Heute per Handschlag. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 224. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber, irgendwie heute direkter, sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Ja, mal du klingst so fertig.
So nahbar. So nahbar. Man muss dazu sagen, vielleicht ist heute alles so ein bisschen ungewohnt. Wir nehmen heute über eine neue Technik auf. Und es fühlt sich an, als könnte ich dich anfassen. Ich meine, du müffelst auch etwas unter den Armen.
Ja, das ist natürlich, das ist die KI, ne? Die ist ja auch schon länger nicht mehr duschen gewesen. Wir liegen eigentlich schon lange im Bett. Aber was ihr jetzt hört, ist die neue künstliche Intelligenz von Verkocht und abgedreht.
Wir sind es gar nicht mehr. Das ist nämlich die neue Technik. Wir sind es gar nicht mehr selbst. Ja. Nein, aber ich würde dich gern jetzt auch mal so begrüßen, per Handschlag, bis deine Hand grün und blau wird.
Und dann werde ich so ein ganz schlechtes Make-up darüber streichen.
Genau, dann kannst du deine Hand da einpinseln, finde ich.
Mhm. Kurios, ne?
Also für die, die es mal vollkommen zu Recht nicht mitbekommen haben, Donald Trump ist mit einer, ich sag mal, grün und blau geschlagenen Handoberfläche mal wieder fotografiert worden. Beim Treffen mit, keine Ahnung mit wem?
Dem südkoreanischen Staatschef oder so?
Irgendwie sowas. Auf jeden Fall gab es da, bei dem Treffen, glaube ich, da wurden die Fotos gemacht. Und da wurde darüber spekuliert, dass sein Gesundheitszustand natürlich wieder jetzt unfassbar schlecht ist. Und
an den Tagen vorher sind Fotos kursiert, wo er tatsächlich irgendwie so ein Make-up in der falschen Farbe auf der Handaußenfläche
hat. Nicht in Gelb. Sonst benutzt ihr doch immer das Gelbe. Den gelben Malkasten.
Golden.
Den goldenen Malkasten. Nee, deswegen. Und dann hat nämlich das Weiße Haus hat die Pressemitteilung mitbekommen. Die haben gesagt, das liegt daran, dass der nämlich so viel Hände schütteln muss.
Natürlich.
Deswegen, das ist ja, wer kennt es nicht? Ich habe mir die Hände heute grün und blau geschüttelt auf der Veranstaltung.
Ja. Nur wenn man sich das mal genau überlegt, wenn man Hände schüttelt, ist die Handaußenfläche ist im Grunde die einzige Stelle deiner Hand, die nicht mit anderen Händen in Berührung
kommt. Das kommt unfassbar darauf an, wer dir die Hand schüttelt. Kennst du das? Oder? Also es gibt doch so Leute, die es gibt da so Leute, die greifen nur so vorne, so unangenehm.
Ja, oder wie so ein toter Fisch.
So ein toter Fisch. Oder die nämlich im Falle von Trump immer so viel zu tief reingreifen, fast schon eigentlich so dem Handgelenk guten Tag sagen.
Ja, und der dreht seine Hand immer nach, also die Handinnenfläche dreht er nach oben.
Also eher nach unten quasi. Also eher seine Hand ist dann unten.
Seine Hand
das ist aber unten. Unangenehm. Also eigentlich, als normalerweise ist doch so ein Zeichen von, ich stehe über dir, ist doch eigentlich so ein, ich drehe dich runter.
Ja, aber er macht das sehr, sehr dominant. Das heißt, die Leute halten ihm die Hand hin, wie man so die Hand schüttelt. Und er dreht quasi den Arm um 90 Grad nach unten.
Aber könnte das denn vielleicht sein, dass der das macht, damit von den Fotos, die dann davon gemacht werden, nicht seine überpinselte...
Wer weiß.
Wäre auch so super unangenehm, wenn du schüttelst Trump die Hand und dann sein Gegenüber steht dann da und wurstelt so in seinen Fingerkiss rum, weil da einfach Farbe an den Fingern ist. kann natürlich alles sein.
Aber kennst du Leute, bei denen du Angst hast, denen die Hand zu schütteln?
Ja, weil die so fest zupacken.
Ach so,
ja, stimmt. Ja, aber es gibt auch die Leute, die haben das bei mir. Also die haben vor mir Angst, vor mir Handschütteln.
Ich habe ja, wie das so ist, früher mal einen Ring getragen. Und ich hatte den an der rechten Hand. Und ich kenne so ein paar Leute, ich habe jedes Mal richtig getroffen, aber die Angst, in die Hände zu schütteln, weil die mir echt den Finger abgeschnürt haben.
Ja, ich mag aber einen festen Händedruck. Also ich bin schon auch...
Ja, schon.
Also ich drücke schon auch zu.
Ja, aber das darf nicht wehtun.
ja, das kommt auch auf das Hand-zu-Hand-Verhältnis an. Es gibt Hände, die kann man gut zudrücken. Und es gibt Hände, also das fällt mir auch auf, da gebe ich die Hand, drück zu und merke so, oh, das war zu fest.
Ja. Wenn die Hand keine Spannung hat und du quasi die Fingerknochen zusammendrückst.
Ja, hinten, ne? Also da quasi da am Handteller, da hinten. Wenn man da hinten merkt, man ist hinter diesen Knöcheln und drückt das und das gibt nach. Und dann knackt's. Nee, natürlich nicht. Das wäre unangenehm.
Ja. Apropos Trump. Mhm. Der Hofner im Weißen Haus.
Da gibt's. Warte mal, wir haben es schon lange nicht mehr angehört. Heute hören wir uns. Ich finde das nur einfach nicht.
Das ist neue Technik.
Sag mal, irgendwo war es ja hier auch mal gewesen. Das, ne? Das hier.
Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal. Stopp. Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofner vom Weißen Haus.
Trump hat eine ganze Menge seltsamer Angewohnheiten, also nicht nur dieser seltsame Handschlag. Eine Sache habe ich jetzt kürzlich gehört von einem Biografen von Trump. Mhm. Der war ja bis zu dieser TV-Serie The Apprentice in den 90ern, glaube ich, war das, in die 2000er, eigentlich nur so ein stadtbekannter Unternehmer in New York City. Und erst durch diese Serie wurde der zum landesweit bekannten Arschloch. Und eine Angewohnheit, die er da auf dem Set immer präsentiert hat, der hat, also du kennst das ja, wenn man einen Darsteller und Protagonisten verkabelt, um dem so ein Ansteckmikro an den Kragen zu machen, dann muss man, also wenn er einen Anzug anhat, geht man unter der Jacke durch und steckt das Mikro an. Mhm. Und Trump hat aber immer die Anzughose weit aufgemacht.
Okay.
Was völlig unnötig war für die Verkabelung. Und alle haben dann immer betreten zur Seite geguckt.
Im Moment, was meinst du jetzt mit also der hat die Hose runtergelassen?
Nicht ganz. Der hat den Gürtel aufgemacht, den Hosenschlitz aufgemacht und hat die Hose auseinandergehalten. Mhm. Und niemand weiß warum, weil das völlig unnötig war. Ja. Das hat er 14 Jahre jeden Tag bei jedem Dreh gemacht.
Aber vielleicht hat ihm irgendwann mal jemand gesagt, das ist besser.
Ja.
Donald, mach das so, das ist besser. Mhm.
Kann man das Mikro besser anstecken. Ja, eine kleine Anekdote.
Ich habe letztens, wo wir gerade hier bei unserem allseits beliebten Startthema, nämlich der Hofner aus dem Weißen Haus sind, habe ich von jemandem die Frage anhören müssen, ob du denn wohl Angst vor Donald Trump hast und vor der Welt und seiner Welt, die er denn so macht. Und ich konnte nur sagen, ja, wahrscheinlich hat er Angst. Deswegen.
Ja. Ja, irgendwie schon.
Ja, ne? Also das ist, wenn man uns mal so drüber nachdenkt, du bringst das mit und belächelst das, aber vielleicht hast du einfach nur Angst. Angst, dass der deine Hand nach unten dreht, nach oben dreht.
auf der einen Seite ist das amüsant und der ist eine faszinierende Figur der Weltgeschichte. Mhm. Und der wird in die Weltgeschichte eingehen, so oder so. Nur in dieser, also der ist der erste, sagen wir, möchte gern Diktator oder Autokrat, den man quasi live dabei beobachten kann, wie er zum Autokraten wird. Mhm. Dank der sozialen Medien und seiner eigenen Aktivität in den sozialen Medien, als sagen wir Hitler die Macht ergriffen hat, da gab es nur Zeitungen und die Wochenschau im Kino. Und heute kannst du das live verfolgen. Und das ist für mich persönlich ist das extrem faszinierend. Mhm. Aber ich muss sagen, es ist gefährlich und ich habe auch ein bisschen Angst.
Siehste?
Ja.
So sieht das nämlich aus.
So sieht das aus. Deswegen, also man muss schon immer ein Auge drauf halten.
Deswegen biegen wir jetzt einfach so halb rechts ab und wechseln das Thema.
Besser ist es.
Sollen wir zu was vollkommen anderem kommen?
Oh ja.
Kennst du die europäische Gottesanbeterin?
Gibt es auch nicht-europäische?
Es gibt die Gottesanbeterin, das Insekt aus den Tropen.
Ja.
Und die europäische ist dem Namen nach aus Europa. Und so eine wohnt jetzt bei mir auf der Schlafzimmerfensterbank.
Warum?
Ich hab keine Ahnung. Die ist grün. Ich würde mal sagen, so 10 Zentimeter groß, also jetzt nicht wirklich klein. Und ist wirklich vorne mit diesen komischen Händen, Fühlern, wie heißt, nennt man das vorne, was die da haben, diese Greifer. Das sind ja so Greifer, vorne ja. So Greifer mit so Widerhaken dran, womit die dann ihre Männchen nach dem Sex ja aufessen kann. Greifen kann und dann aufessen kann. Allerdings ist jetzt hier Kollegin, die bei mir jetzt auf der Schlafzimmerfensterbank wohnt.
Die hat keinen Sex.
Die will keinen Sex, die guckt aber trotzdem immer sehr interessiert rein. Jetzt ist.
Also sitzt sie außen auf der Fensterbank, nicht innen. Das beruhigt mich schon mal.
Die sitzt auf jeden Fall außen und die sieht einfach, kennst du das Eichhörnchen Sid, deutsch synchronisiert von Otto Walkes aus Ice Age? Und so sieht so ein Kopf, der Kopf von so einer Gottesanbeterin noch immer so ein bisschen aus. Das ist einfach so ein bisschen lustig, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Das ist so ein bisschen Faszination. Also kennst du ja dieses Phänomen aus dem Zoo? Da ist man ja auch froh, dass da einfach eine Scheibe zwischen ist.
Ja, bei fast allen Tieren, die da im Zoo sind.
Und ich bin einfach auch super froh, dass ich draußen so ein Fliegengitter am Fenster habe, weil so ein Schlafzimmer will ja auch mal gelüftet werden, ne? Mhm.
Aber ich habe noch nie von der europäischen Gottesanbeterin
gehört. Die ist auch super, super gefährdet und geschützt und schützenswert und darf man auch nicht fangen und gar nichts. Aber ist ja da, ja, als ich dann gelesen habe, ist ja auch völlig klar, wenn die ihre eigene Fortpflanzung durch Zerstörung der männlichen Gegenspielers immer zerstört und immer wieder quasi.
Wie dumm!
Ne, oder?
Ja.
also immer wieder genau das unterbricht quasi, dass da weiter was passieren kann, ist auch so ein Mittel.
Ja, da ist bei der Evolution irgendwie was
schiefgelaufen. Ja, aber ich bin mal gespannt. Also, das sind so. Kennen Sie diese kleinen grünen Grashüpfer, ne? Mhm. Und das Grün ist das. Also dieses Flaschencontainer Grün, nur einfach in, ich sag mal, wirklich viermal so groß wie diese kleinen Grashüpfer.
Und sehr dünn, ne? Wie so ein.
Dünn
wie so
und lang. Ich schick dir gleich mal ein Foto. Also erkennst du sofort und dann denkst du erstmal, du guckst nicht richtig.
Interessant. Dazu passt heute mein unnützes Wissen.
Ah, sehr gut.
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Weißt du, was Adelphophagie ist?
Angst vor Musik von Adele.
Nee? Guter Versuch.
Ich wollte gerade sagen, sonst, du meinst die Krankheit, die alle WDR 4 hören? Oder?
Nee, leider nicht, sondern das auf Deutsch heißt das Bruderfressen. Mhm. Und hier geht es um einige Haiarten. Also es gibt diverse Haiarten, zum Beispiel der Sandtigerhai. Da entwickeln sich mehrere befruchtete Eier in der Gebärmutter. Und sobald der erste Embryo ein Geschwisterchen bekommt, fängt er an, das in der Gebärmutter zu jagen, zu verfolgen und aufzufressen.
Das ist aber sehr früher Jagdtrieb, oder?
Absolut. Und es werden tatsächlich zwei Haie geboren, da die Haidamen nämlich zwei Gebärmütter haben. Oder heißt das Gebärmuttern?
Gebärmuttern.
Gebärmuttern.
Ach so, damit evolutionär zwei Gebärmutters, damit auf jeden Fall zwei überbleiben, weil sonst immer nur einer rauskäme, meinst du?
Genau. Also die beiden können sich nicht gegenseitig auffressen.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja genauso dusselig irgendwie. Also ja. Es gibt schon irgendwie sehr dusselige Mutationen, die sich dann irgendwie so entwickelt haben. Ne?
Ja. Ja. Was auch seltsam ist, manchmal, also im letzten Frühling hatte, nee, Quatsch, letztes Jahr, dieses Jahr hatten wir keine Ziegenlämmer, aber es passiert schon mal, dass eine Ziegenmutter 3 Lämmer zur Welt bringt, hat aber nur 2 Zitzen.
Mhm.
Ist auch doof.
Was hat die Natur sich da überlegt?
Flaschenfütterung.
Also im Prinzip sterben.
Ja, im Prinzip sterben.
Mhm. Was gemein.
Die Natur kann auch ein Arschloch sein.
Ja, ich habe ein unnützes Wissen mitgebracht. Da gibt es, man kann sich die Finger geswund googeln, man kommt immer auf andere Zahlen, weil es gibt 1000 verschiedene Zählungen. Aber Fakt ist, dass Deutschland die meisten Opernhäuser weltweit hat.
Tatsächlich.
Also, was schon mal Fakt, also es sind auf jeden Fall über 80 Opernhäuser, also reine Opernhäuser, da zählen jetzt keine Theater und keine Konzertsäle und so zu, sondern wirklich so rein definierte Opernhäuser. Also, ne, und da gibt es Spielen, wo man es aber dran abmachen kann, sind in Deutschland, dass allein in Deutschland 7700 Produktionen pro Jahr stattfinden.
Wow.
Und so die der nächsthöhere weltweit gesehen ist, glaube ich, Australien mit 1000. Und dann geht es erst wieder zurück nach Europa mit Frankreich und so.
Australien überrascht mich sehr, weil die haben ja nur 5 Großstädte.
Ja, aber die sind anscheinend in den paar, die haben auch super wenig Opernhäuser, aber die fahren da anscheinend 3 Produktionen pro Tag.
Ah.
Also in diesen Zahlen auf jeden Fall ganz ziemlich weit oben. Man findet auf jeden Fall relativ wenig exakte Zahlen, aber die sind immer in der Reihenfolge relativ gleich, die Länder gerankt. Und Deutschland ist auf Platz 1 als Opernland tatsächlich.
Tja, alles vom Staat bezahlt.
Ich muss tatsächlich sagen, dafür bin ich äußerst selten in Opern.
Ja, ich kenne auch niemanden, der in die Oper geht.
Oder?
Spielen die denn vor vollen Häusern oder spielen die für sich selber?
Als ich gelesen habe, das definiert nicht so ganz genau, was es alles ist und was eine Oper ist und was keine ist. Wo fängt halt Oper an? Ich weiß zum Beispiel, dass in der Philharmonie in Köln, und Philharmonie zählt nämlich, glaube ich, dann schon wieder nicht zu Oper.
Nee, eben.
Ne? Dass die Philharmonie in Köln sehr, sehr gut besucht und in aller Regel ausverkauft. Da sind sogar die kostenlosen Proben immer, ich glaube, da habe ich im Podcast sogar mal von erzählt, die kostenlosen Proben sogar sehr, sehr gut besucht sind.
Ja.
Aber das ist, ein Konzert ist ja auch was anderes, ne? Und Philharmonie.
Ja, also viel besser zu ertragen als eine Oper, ne?
Ich gehe mal davon aus, ja. Also ich war einmal im inhaltlichen Zusammenhang einer Schularbeit in der Oberstufe, glaube ich, war das, war ich mal mit meiner lieben Tante in einer Richard-Wagner-Oper.
Wow. Harter Tobak.
Weil ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Arbeit war. Ich kriege das zusammen. Das war vor allem, du musst dir vorstellen, das war eine freiwillig gewählte. Wie nennt man das, was man in der Oberstufe, so Facharbeit. So eine Facharbeit.
Ja,
Und ich glaube, so Überschrift dieser Facharbeit war die Emanzipation Richard Wagners, also so ein super seichtes Thema gewählt, um sich das in der Oberstufe auch total leicht zu machen, so in dem Alter, wo man da so Bock drauf hat. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall, in dem Zug hat meine Tante mir diese Oper geschenkt. Und das war meine, ich muss ehrlich sagen, erste und letzte Oper.
Ja. Kann ich gut verstehen.
Und bei dir so?
Ich war noch nie in der Oper. Ich kann den Gesang ehrlich gesagt nicht ertragen. Ich war vor langer Zeit mal, als ich noch in Bonn gelebt habe, war ich öfter mal in der Beethovenhalle. Mhm. Das war beeindruckend.
Aber also, da sind wir ja auch schon wieder bei Konzert.
Das sind Konzerte, genau. Keine Oper.
Ja. Also ab in die Opern, solange es das noch gibt, weil ich vermute, es stirbt aus.
Ja. Im Verhältnis zu dem, was quasi an Opern und Klassikhistorie so vorhanden ist, entsteht ja auch sehr wenig Neues.
Ja gut, aber das ist ja die letzten 200 Jahre schon so.
Ja, also 95% aller Aufführungen, egal in welchem Metier, irgendwie sind 200 Jahre alt, mindestens. Und da kommt nicht viel nach. Vielleicht schade drum, aber...
Also mir fehlt da jetzt man nix.
Nee, ich meine, es ist Kultur irgendwie, ne? Aber mich zieht's da echt nicht so hin.
Ich leite damit direkt rüber, weil das passt nahtlos und es zählt auch schon fast zur Kultur, mein dieswöchiger.
Der Tipp der Woche.
Weißt du, was nämlich auch schon fast Kultur ist?
Der Schmutz unter meinen Fingernägeln.
Dazu kommen wir gleich. Nein, aber im letztens lief im Fernsehen und ich muss, deswegen ist es auch mein Tipp der Woche, ganz, ich will nicht sagen gut gealtert, sondern ganz merkwürdig gealtert, aber den Film Lola rennt sich nochmal anzugucken. Oh. Der ist ja so von den, aus den Mitte, Ende 90ern ja. Und war ja damals also von Tom Tick war in der Produktion und Regie und auch Musik komplett von ihm geschrieben und war ja tatsächlich im deutschen Kino eine Revolution. Also hat es hat im deutschen Kino unfassbar viel revolutioniert. Also die ganze Machart, die ganze Erzählweise gab es vorher sonst so nicht. Ne? Also vorher gab es so deutschen Film im Kino. Mhm. Also ich rede jetzt von deutschen Filmen. Also es gab nicht so irgendwelche abgefahrenen deutschen Filme, sondern das waren dann irgendwelche Tatort erzählten Krimis oder sonst was. Tatsächlich, also das ist wirklich ganz interessant, wenn man sich mal anguckt, was so danach gekommen ist, weil danach hat Deutschland erst angefangen, so wirklich Kino-Geschichte zu erzählen und letzte Woche erwähnt, Schuh des Manitou und das Ganze. Ja. Das Ganze ist schon so ein bisschen losgetreten durch Lola Rent und auch mal Grenzen zu übertreten und auch mal Experimente zu wagen und die ins Kino zu bringen. Das gab's, bis Lola Rent gab's das nicht. Und du siehst diese Experimentierfreudigkeit in ganzer Linie, sag ich mal, völlig übertrieben in diesem Film wieder. Hm. Also in der Erzählweise, in der Kameragestaltung, in dem Schnitt, in der Musik, in bis hin zur Garderobe der Schauspieler und das ganze Szenenbild, allein wie Lola aussieht. Ne, mit ihren roten, wuscheligen Haaren. Unter anderem natürlich auch Durchbruch von Franka Potente. Also der Film hat schon viel losgetreten, aber, und deswegen sage ich halt merkwürdig gealtert, also ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber ist echt kein guter Film. Nee? Nee, also deswegen lohnt sich das wirklich total, den nochmal anzugucken, weil man, ich keine Ahnung, wie oft ich den gesehen habe, irgendwie gefühlt nicht oft, aber einem ist irgendwie doch jede Szene präsent. Und jedes Thema, so was da drin vorkommt, ist einem irgendwie präsent, aber das liegt auch daran, weil es einfach in jedem Film, der danach kam, irgendwelche Sachen aus dem Film zitiert wurden. Mhm. Ob jetzt auf metaphorischer Ebene oder sogar wirklich kopiert, weil irgendeine Kameratechnik benutzt wurde. Also wirklich, den sollte man sich nochmal angucken.
Der war doch auch international ein Renner. Ich erinnere mich irgendwie, ich glaube Anfang der 2000er war ich länger in Australien und alle haben den da gesehen.
Echt? Mhm. Also, dass der international erfolgreich war, weiß ich. Aber dass der so um die Welt gegangen ist.
Ja. Also, war ein echter Hit.
Ja, also, ist auch ein absolut bis heute ein sehenswerter Film, aber diesen Durchbruch, den kann man heutzutage gar nicht mehr verstehen. Hm. Also diese Revolutionäre dahinter, das funktioniert, also genau das ist ja das, was wie der Film damals funktioniert hat. Und man muss mal auch ganz ehrlich sagen, alle Schauspieler, die da auch mitspielen, waren, also da Moritz Bleibtreu spielt ja in der zweiten Hauptrolle mit und alle, die daneben sind, kennt man zwar heute irgendwie, aber das war ja damals wirklich die B-Schauspielriege oder Nachwuchsschauspieler.
Das war ein eher preiswerter Film wahrscheinlich.
Das war ein super preiswerter Film insgesamt. Also deswegen ist der in allem jetzt auch nicht, der ist auch auf 16 mm gedreht und nicht auf 35 mm. Also alles an dem Film ist irgendwie nicht so cool.
Etwas günstiger
gemacht. Ja, aber das hätte auch genauso gut floppen können. Und wahrscheinlich haben alle Produzenten und Geldgeber damals da auch genauer gesagt, das ist ein Experiment, das funktioniert nicht. Mhm. Aber deswegen so ein bisschen wirklich Zeitzeichen der deutschen Filmgeschichte, weil das so den Einschnitt gebracht hat von wir können auch spektakulär, wir können auch mal Action, wir können auch mal anders lustig irgendwie. Mhm.
Also es gibt so Filme irgendwie, auch wie Wim Wenders, glaube ich, war das Paris, Texas. Mhm. Ist mir in Erinnerung aufgrund der Bilder und der Musik. Mhm. Aber so handlungsmäßig war da, glaube ich, nicht viel.
Nee, wahrscheinlich nicht. Kann sein. Also, Entschuldigung, bestes Beispiel dafür ist, wie heißt der Film? Klaus Kinskis Rolle in
Fitzgeraldo. Schiff über den Berg geschoben haben, genau.
Fitzgeraldo ist ja Kult durch seine Ausraster mit Herzog, dem Regisseur damals. Und dadurch ist das ja so groß geworden. Aber der Film und inhaltlich, das ist gar nichts. Ne? Das ist wirklich, nein. Es gibt irgendwie keine Handlung. Das ist auch nicht cool erzählt. Der Film ist ja komplett gecrashed und deswegen ist der irgendwie dann doch besonders, weil ja auch bei den Dreharbeiten alles hätte schief gehen können, was auch nur schiefgelaufen ist. Aber das wäre auch so wirklich ein scheiß Film geworden. Der ist nur bekannt und irgendwie Kult, weil das so war oder die Drehumstände so waren, wie die waren. Ja. Ansonsten innerlich ist also, das ist echt nix.
Ja, da gibt es so ein paar Dinge. Ja, was war dein Tipp der Woche?
Das war der Tipp der Woche. Lola Rent.
Boah, ist echt 25 Jahre her, dass ich den gesehen habe, glaube ich.
Ja, bei mir auch.
Ich habe was ganz Pragmatisches. Wer frisches Obst haben will, jetzt ist die Zeit, in der es alles im Überfluss gibt und keiner will es ernten.
Hast du von den gelben Bändern gehört?
Gelbe Bänder?
Nee. Es gibt jetzt Landkreise und Kommunen, die verteilen jetzt, das ist nämlich genau zu diesem Thema, die verteilen jetzt so gelbe Schnürbänder an Privatpersonen und Grundstücke. Und in diesen Kommunen und Gemeinden, wo das so ist und ein gelbes Bändchen an einem Obstbaum ist, heißt es, bitte. Bitte sehr, nehmen Sie sich, aber in haushaltsüblichen Mengen.
Das ist noch nicht in die Eifel durchgedrungen.
Nee, das gibt es tatsächlich noch sehr selten. Aber ich habe es jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal an verschiedenen Stellen gehört, dass das eingeführt wird.
Also hier geht das eher so rum über eBay-Kleinanzeigen und Facebook-Sachen oder hier diese Facebook-Gruppen, diese gemeindeweiten Facebook-Kanäle und so. Da bieten Leute ihre Bäume an. Kannst so viel haben, wie du willst. Kannst du alles abernten.
Mhm. Weil sonst runterfällt und fault.
Ja. Und kannst eimerweise mitnehmen und geil ist natürlich einwecken oder Kompott rauskochen. Hast du das ganze Jahr was von.
Aber jetzt mal, das ist ja wirklich ein grandioser Tipp, weil jetzt muss man sagen, hier in Köln und Umgebung, da wirst du danach suchen können. Und der sowas hat, wird das im Zweifel auch noch zu einer kleinen Nagd machen. Ne? Also die Kölner sind ja froh, wenn die mal ins Kölner Umland kommen und vielleicht auch mal eine Wiese sehen, wo sie einen Obstbaum haben. Ja, Obstbaum, ich glaube nicht, dass das da irgendwo außerhalb von Köln hier zu finden ist. So in der Form, also da muss man schon in die Eifel tuckern.
Ja, was ja auch nicht weit wäre. Also ich meine,
Kölner aber Umland. Was gibt's denn da? Äpfel, Birnen?
Jetzt im Moment Mirabellen ohne Ende und bis vor kurzem noch diverse Beeren und Äpfel sind noch nicht so weit, aber das kommt auch noch. Quitten jetzt im September, Oktober. Mhm. Ohne Ende. Wir kennen mehrere Leute, die sagen, nimm mit, so viel du tragen kannst.
Also bei Quitten muss man mir persönlich mal Bescheid sagen. Da komme ich, glaube ich, persönlich angefahren, wenn irgendwo Quitten über sind, weil so ein schönes Quittengelee ist natürlich.
Ist schon sehr geil. Mhm.
Also da kann man
jetzt ruhig auch mal was Blumen übrigens blüht, blüht. Holunderbeeren kannst du im Moment super ernten.
Ich habe letzte Tage, ich fahre, also wenn ich manchmal so eine größere Kölner Ringstraße überquere, fahre ich durch so eine, wie nennt man das, so eine Schallschutzmauer, ne? Die manchmal so an Autobahnen oder so Schnellstraßen stehen oder auch so an so großen Landstraßen. Und es gibt doch so Gebiete, wo dann so meterweise Brombeersträucher sind.
Ja.
Und da käme man ja nicht auf die Idee, das auf am Autobahnstraßenrand hinter der Leitplanke abzuernten.
Nee.
Jetzt ist natürlich auf der anderen Seite dieser, ich sag mal, 2 Meter hohen Schallschutzmauer, geht dieser Brombeerstrauch weiter. Und ich sehe da jetzt immer wieder Leute mit Eimerchen da abernten. Und aber also als wäre das ein Unterschied, dass da jetzt 20 Zentimeter Mäuerchen dazwischen sind. Aber es ist nun mal schon auch einfach eine Schnellstraße, wo dieser Brombeer wächst. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, was ich daraus machen würde. Also, so viel zum Thema, ne? Damit die Leute hier in Köln würden sich freuen. Also einen Baum zu haben, der nicht angepisst ist oder Emissionsklasse 6,3 Liter hat.
Aber Köln hat doch auch das unverschämte Glück, dass du vom Stadtrand aus sofort ins Bergische Land kommst und in die Eifel und ins rheinische Flachland und so. Da ist doch Natur ohne Ende.
Ja, muss aber erstmal machen. Du musst ja erstmal.
Man kann nicht den ganzen Tag sonntags auf dem Sofa sitzen, aber man muss da auch mal raus und Holunderbeeren pflücken.
Ich sage ja, das ist ein super Tipp. Und ich heb hier die Hand für Quitten.
Mhm. Quitten, das Quitten. Ja.
Ja, komm ich mit so einem Eimerchen, mit so einem kleinen Henkel.
Mhm. Zur Mitte, zur Quetel.
Also wunderschöne Tipps. Ich habe hier noch eine Sache, die ich dir erzählen wollte, weil die ist mir letzte Woche passiert und ich fand es so witzig, weil mir ist das eben im Nachhinein erst bewusst geworden und ich habe mich so zurückversetzt in die 90er, nämlich ich musste bei einem Softwarehersteller anrufen, um da Support zu bekommen, weil ich so einen Serverwechsel in der Firma vorgenommen habe und brauchte da tatsächlich irgendwie etwas Hilfe und dieses Unternehmen sitzt in, ich weiß gar nicht, irgendwo in Ostdeutschland. Also ist jetzt kein amerikanisches Softwareunternehmen, sondern ist wirklich so eine kleine Software, ein kleines Unternehmen. Ich gehe mal davon aus, dass lass da mal maximal 20 Leute arbeiten oder so. Hm. Und auf jeden Fall rufst du die Nummer an und dann sagen die dir, also an dem Support, die sagen es, dass das Geld kostet, wenn das ein Support-Anruf wird. Auf jeden Fall habe ich dann 11 Minuten mit dem Support telefoniert, was auch alles hat, alles geklappt und alles super und alles total freundlich. Und dann ist mir am Ende des Telefonats ist mir aufgefallen, okay, das waren jetzt einfach 11 mal 2,90 €. Also dieses Telefonat hat einfach über 30 Euro gekostet. Mhm. Also ich kam mir so vor, wirklich, kennst du doch früher diese dubiosen Sex-Hotlines, so,
ja.
wo es im Fernsehen diese Werbung gab, wo man Und ich dachte, oh Gott, wenn ich da jemals anrufe. Und die, also das ist einfach, das ist keine Riesenfirma, wo du irgendwie eine Viertelstunde in der Warteschlange hängst und dir zigmal gesagt wird, ab gleich kostet das Geld. Sondern das wird einmal so ganz kurz gesagt und zack, war aber auch schon jemand in der Leitung. Weil das ist jetzt kein Programm, was jetzt ganz Deutschland benutzt, sondern das ist sehr, sehr spezial. Mhm. Deswegen ist da auch sofort einer an der Service-Line. Das ist schon geil, oder?
Ist das nötig? Ich wette, diese Software ist nicht billig.
Nee, die ist überhaupt eben drum, weil das so Special Interest ist, ist es eine sehr, sehr teure Software sogar. Mhm.
Da müsste da eigentlich so ein Standard-Support mit dabei sein, oder nicht?
Die haben mittlerweile, das habe ich dann gesehen, weil ich kaufe immer Jahreslizenzen dafür. Weil das ist so eine Multiplatz-Lizenz, also dass mehrere Nutzer diese Software gleichzeitig nutzen können. Mhm. Und da kaufe ich immer die Jahreslizenz. Ich habe gesehen, die haben mittlerweile so ein Abo-Modell. Da ist der Support mit drin. Das kostet aber monatlich trotzdem mehr dann als diese Jahreslizenz und das haben die schon, echt schlau gemacht, aber wirklich, ich dachte auch so, sag mal, Leute, das ist ja wie früher. Ja. So, und das andere Thema Hotline, das kam mir nämlich, das wollte ich nämlich eigentlich schon letzte Woche erzählt haben, dann ist mir aber jetzt im Laufe dieser Woche, hatte ich schon wieder eine Hotline-Erfahrung, wo ich zum ersten Mal dachte, KI nicht schlecht. Ich habe eine Hotline angerufen. Mein Gott, du hast ein bisschen Bäuerchen, ne?
Aufstoßen
heute. Ich hör das kommt die ganze Zeit von unten so ein bisschen hoch.
Unmittelbar vom Podcast. Ich habe mir den Bauch vollgeschlagen.
Durch diese neue Technik, die wir benutzen zum Aufnehmen, also kann ich jetzt auch hören, wenn du Bäuerchen, wenn du was gegessen hast.
Ja, ich schneide das auch nicht raus.
Oh, jetzt habe ich aber komplett den Faden verloren.
Software.
Achso, Hotline. KI in der Hotline. Ich rufe bei dem besagten Versicherer an, lande in einer Hotline, wo eine KI oder eine Computerstimme spricht und mich auf einmal fragt, wie sie mir denn helfen kann. Und ich hatte jetzt nicht die Wahl, mich direkt zu einem Mitarbeiter durchstellen zu lassen. Also habe ich mein Anliegen vorgetragen. Mhm. Und dann hörst du auf einmal so ein Fake-Tastaturklappern, haben die so einen Sound eingespielt und Computerstimme sagte, ich schaue gerade nach, ich analysiere das gerade. Du glaubst es nicht, der Computer hat mir eine Antwort gegeben.
Wow.
Das war jetzt nicht super spezial, nicht super, 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 aber trotzdem so, dass ich immerhin bei der Hotline angerufen habe.
Ja.
Wenn das jetzt weiterführend gewesen wäre, hätte man dann sich auch verbinden lassen können. Aber Fakt war, der Computer hat mir geholfen.
Ja.
Es war vollkommen ausreichend. Und jetzt stell dir mal vor, was das für eine Erleichterung ist, nicht was jetzt die Callcenter angeht, sondern was die Warteschlangendauer angeht.
Ja.
Wie lange hängt man in irgendwelchen Warteschleifen manchmal? 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten? Weil da 1000 Leute anrufen, die sich eine Frage beantworten lassen, die man auch hätte googeln können.
Ja.
Und genau sowas machen da jetzt KIs. Ich finde es, also da wo dachte ich mal wieder, nicht schlecht.
Und am Ende ist die KI schlauer als diese Callcenter-Mitarbeiter, die in der Regel keine Ahnung haben, außer du lässt dich zur technischen Abteilung durchstellen.
Genau, weil also im Zweifel lesen sie ja auch, gucken die auch nur im Computer und lesen vor, was da vorsteht. Und genau so eine Anfrage war das jetzt, ne? Mhm. Das war eine Frage so, wie ist der Stand der Dinge? Ich möchte das und das ändern. Und das hat der Computer gemacht. Punkt.
Mhm. Ja. Also wie oft ich schon bei der Telekom oder so angerufen habe und habe erst stundenlang gewartet und dann weil die Hilfe, die man mir gegeben hat, war keine Hilfe. Mhm. Und also ich reg mich bei sowas ja immer auf. Manchmal lege ich mich auch mit den Mitarbeitern an. Weil Dummheit ist einfach.
Ja, das schon, aber die können ja im Zweifel können ja auch nichts dafür. Ne?
Ja, am Ende haben die den falschen Job, beziehungsweise ich weiß, so Großkonzerne, die wollen einem eigentlich auch gar nicht helfen. Mhm.
Ja, aber da dachte ich, komm, es gibt, was wir auch immer wieder feststellen, KI im Prinzip ist alles noch nicht so weit, wie man denkt, aber es gibt Einsatzzwecke und so sehr, sehr spezielle Geschichten, die funktionieren. Und ich glaube, das wird, also ne, ich glaube, irgendwie verdichtet sich so unsere KI-Beobachtung immer wieder auf die gleichen Sachen. Es wird so Inselaufgaben. Ja, genau.
Für spezifische Anwendungen, ja. Dafür ist das wirklich gut.
Ja, funktioniert. Mhm. Wie zum Beispiel hier diese beiden Sprechcomputer, die diesen Podcast übernommen haben, seit genau. Daniel und Recki das nicht mehr machen.
Ja. Ja, ja, die sitzen ja auf der Insel und lassen es sich gut gehen.
Von den Tantiemen von Spotify.
Genau, genau. Ja. Apropos Tantiemen. Was würdest du von 700.000 Euro im Jahr halten für einen Song, den du geschrieben hast?
Für welchen von denen? Ich weiß, für wen. Ja, kann man machen.
Kann man machen. Mhm. Stings Kollegen aus der Band The Police verklagen ihn jetzt wegen der Tantiemen aus dem Song Every Breath You Take.
Weil der da 700.000 Dollar im Jahr macht.
Also bei aufgelösten Bands gibt es ja oft Streit um die Tantiemen, weil am Ende, außer es gibt interne Absprachen bzw. Verträge, kriegt ja immer der die Tantiemen. Ich rede jetzt nicht von Plattenverkäufen, sondern von, also hierzulande würde man GEMA sagen. Mhm. Durch Radio und Streaming und so. Derjenige, der den Song schreibt, kassiert die Tantiemen. Das ist wie derjenige, der ein Buch schreibt, kassiert die Tantiemen dafür. Mhm. Aber nach Bandauflösung gibt es dann immer wieder Streit, weil dann der Gitarrist sagt, und in diesem Fall ist das so, er hat das Gitarrenriff geschrieben.
Okay.
Zum Beispiel. Ja. Oder der Schlagzeuger behauptet, er hätte den Beat komponiert. Den Streit gibt es immer wieder, wird meistens verloren von denjenigen, die die Kohle einklagen wollen, weil am Ende der Autor derjenige ist, dem die Rechte gehören. Mhm. Und bei 700.000 Euro im Jahr kann man es ja mal versuchen, ne? Auch wenn die Schaffenszeit von The Police schon 30 Jahre her ist.
Mehr als 30 ja gut, Jahre. Jetzt haben die anderen natürlich alle ihre Kohle auch ausgegeben. Und
ja, die haben
und sind jetzt zu alt, um auf der Bühne zu stehen.
Ja. Ja, man muss sagen, Sting hat natürlich nach The Police noch viel Geld verdient. Mhm. Die anderen nicht. Aber ist nicht schlecht, ne? Für einen Song heute noch jedes Jahr 700.000 Euro.
Boah, mir wird ich krieg gleich Schluck auf, ne, bei deinem. Ich seh, du steuerst stramm in Richtung Sodbrennen.
Ja, ich versuche die Symptome zu unterdrücken.
Ich sehe, wie es zieht und zirpt.
Ja,
ihr könnt so froh sein da draußen, das nicht mit ansehen zu müssen. Ach, der arme Ding. Sollen wir denn mit Musik weitermachen, wo wir schon beim Thema sind?
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ich kann auch einfach was ganz Schnelles und was ganz Einfaches reinschieben. Platz 39, damals in Westdeutschland. Platz Nummer 2 im Vereinigten Königreich und Platz 3 in Kanada. Hatte 1975 Love is a Drug von Roxy Music. Ich habe mal wieder was von Roxy Music mitgebracht.
Ja, immer gut.
Ja, und diesmal der Titel Love is a Drug irgendwie treibend finde ich gar nicht so Roxy Music typisch. Mhm. Launig. Ich habe es nicht für Roxy Music erkannt, als ich es letztens gehört habe. Und hab, wie heißt diese Musikerkennung angemacht und war ganz überrascht, dass es Roxy Music war.
Shazam.
Und deswegen jetzt hier, zack, auf der verkocht und abgedreht Songs Tagesliste.
Roxy Music ist eine seltsame Band. Die haben so als 70er Jahre Rockband angefangen und haben dann irgendwie New Wave Pop gemacht. Mhm. Bis hin dann zu so Avalon oder so ist schon, sagen wir mal, hart an der Grenze, aber ist eine echt eine interessante Band. Kann man, da gibt es einiges, was man sich anhören kann, was man überhaupt nicht irgendwie so auf dem Plan hatte.
Ja, das stimmt. Also ich stochere da wahrscheinlich immer wenn ich dran denke, stochere ich da drin rum und vielleicht kommt irgendwann nochmal was. Mhm.
Erstaunlich, wie wir uns heute ergänzen.
Das liegt am Timing. Ich habe das Gefühl, heute das Sprechtiming ist viel besser.
Ja, irgendwie ist der Flow besser irgendwie. Ne? Ich habe was aus Ostdeutschland, auch Hitparade. Mhm. Platz weiß ich nicht. Die Band hieß Automobil. Wird dir nichts sagen.
Überhaupt mal gar nicht, nee.
Die Sängerin hieß, und das wird dir was sagen, Nina Hagen.
Selbstverständlich.
Der Song ist von 74. Du hast den Farbfilm vergessen.
Natürlich.
Das ist, ich habe das im Studio gehört. Und,
das ist Automobil, oder was?
Das ist Automobil.
Ach so, genau. Ja, also den Titel kennt man ja nur wirklich.
Ja klar, natürlich.
Aber so, der Bandname hätte mir jetzt, also hätte ich jetzt nicht zusammengebracht.
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, ich nehme an, Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, ist dieser Name geläufig. Aber uns ist nur der Name Nina Hagen geläufig. Mhm. Aber hör dir den Song mal an. Das ist musikalisch ein Hammer.
Weißt du, wann ich den tatsächlich das erste Mal wirklich bewusst gehört habe?
Nee.
Als Angela Merkel ihren großen Zapfenstreich hatte.
Da hat die sich den Song gewünscht, das stimmt.
Und da habe ich zum ersten Mal ungewöhnlich, also ist ja eben nicht so ungewöhnlich, aber liegt daran, weil sie einfach nur mal 16 Jahre lang Bundeskanzlerin war und da der letzte Zapfenstreich dementsprechend schon so lange her war. Und den hatte ich damals gesehen und fand das so interessant, wie die Militärkorps, nee, so heißt das in Deutschland nicht, ne? Also die Kapelle, das damals gespielt hat, da habe ich mir den nämlich angehört und fand das nämlich auch echt einen geilen Song. Mhm.
Das ist echt, also es ist natürlich schlagerig, aber ein sehr cleverer Text.
Und unfassbarer Ohrwurm Kandidat.
Also super Songwriting und von Leuten gespielt, die exakt wussten, was sie da taten. Mhm. Hammer. Ist wirklich gut.
Oh ja, cool. Den höre ich gleich nochmal. Hm. Also, von wann ist der? 74?
Auch? 74. Hm.
Geil.
Und nur zwei Jahre später ist Nina Hagen mit ihrer Mutter in den Westen gegangen. Mhm. Also die hatte diesen einen Hit mit der Band, hat dann irgendwie noch kurz was anderes versucht. Die war noch ziemlich jung da. Und ihr Vater oder Stiefvater ist der Biermann. Mhm. Dieser Liedermacher, der aus dem Osten kam, im Westen spielen durfte und dann, weil er kritisch war, hat man ihm die DDR-Staatsbürgerschaft aberkannt, während er im Westen war und durfte nicht mehr zurück. Mhm. Und Eva-Maria Hagen, seine Frau und die Tochter Nina Hagen sind dann hinterher und durften dann auch nicht mehr zurück in den Osten.
Spannend.
Mhm. Tja. Und Nina Hagen wurde plötzlich zur Punk-Ikone.
Und verrückt.
Und verrückt.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkschiff des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Hast du Lust auf Fragen?
Immer.
Auf welche? Du hast die Wahl. Du kannst haben 5 Speed-Fragen oder du kannst haben Frag den Koch.
Frag den Koch.
Kommen wir zur Rubrik Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Thema Kochen haben wir, also verkocht und abgedreht hatte schon lange nicht mit Thema Kochen, fällt mir gerade ein. Mhm. Thema Currypaste.
Ja.
erklär mal ganz kurz für Menschen, die nicht wissen, was Currypaste ist, weil es hat nichts mit dem Pulver zu tun, was man auf die Currywurst streut.
Nein. Um das klarzustellen, das Pulver, das man auf die Currywurst streut, ist die englische Version von einem indischen Currymix. Das ist so eine standardisierte Version von einem, keine Ahnung, Garam Masala oder so, das weiß keiner mehr so genau. Die Briten haben ja lange Zeit Indien besetzt gehabt und kolonisiert und die haben diverse Sachen importiert und sich zu eigen gemacht. Und dieses gelbe Currypulver, das man heute bei uns im Supermarkt kaufen kann, ist eben diese standardisierte englische Version davon. Eine Currypaste ist typisch für Thailand und andere ostasiatische Länder, auch Indonesien, Philippinen und so, die haben ihre Pasten. Und das sind Gewürzpasten, die auch einen gewissen, also so zum Beispiel Ingwer oder Galgant oder so enthalten. Also
leicht feucht.
Leicht feucht.
Irgendwie so meist ein bisschen porös, ne? Also lässt sich jetzt schlecht schmieren, sag ich mal. Aber es ist es ist auf jeden Fall noch viel Restfeuchte drin.
Ja, genau.
Wird aber jetzt nicht, wird jetzt nicht schnell schlecht, weil viele ätherische Öle.
Ewig. Und, genau, gibt es in verschiedenen Farben. Das heißt, es gibt rote Currypaste, grüne Currypaste, gelbe Currypaste. Und ich glaube, dass viele eingefärbt sind, weil das kann nicht an der Farbe der Chilischoten liegen, weil die wären so scharf, dass du die gar nicht essen könntest, wenn die Farbe der Chilischoten entscheidend wären für die Farbe.
Also ich mag ja am liebsten gelbe Currypaste. Also tatsächlich, die Farbe sagt ein bisschen was so über die grundlegende Geschmacksrichtung ja aus. Ne?
Ja, also gelber Paste ist viel Kurkuma und ich glaube Galgant. Galgant hat auch so eine gelbe Farbe.
Also ja, tatsächlich ist das so, das gelbe Curry geht noch am ehesten in Richtung das, was wir unter so Currypulver, wobei nicht ganz, weil eben viel mehr Ingwer und viel mehr so ätherische Gewürze da drin sind und Gemüse, Kräuter, Wurzeln, keine Ahnung, was das alles ist. So, aber jetzt hört man und liest man, wenn man so abgefahrene Rezepte liest und so, liest man immer wieder über so Currypasten oder ich habe doch letztens auch mal über die Miso-Paste erzählt, die zum Beispiel, habe ich nämlich jetzt gelesen, zum Beispiel gelbe Currypaste mit in Frikadellenbrät einzuarbeiten. Kennst du solche Tricks mit Currypaste? Hast du das schon mal gemacht?
Nee.
Also es ist ja im Prinzip, liegt irgendwie so ein bisschen nah, aber es ist ja...
Also klar, Frikadellen kann man in alle möglichen Richtungen würzen. Also Deutsch, Salz, Pfeffer, Petersilie. Griechisch, Türkisch mit Minze und vielleicht ein bisschen Kreuzkümmel drin. Warum nicht Currypaste?
Also sowas, oder das wäre nämlich jetzt eigentlich meine Frage, es war eine lange Einleitung dafür, aber meine eigentliche Frage ist, was man alles mit Currypaste machen kann, außer ein klassisches Curry, was man da mit Kokosmilch aufgießt.
Tja, Frikadellen sind da tatsächlich schon eine gute Idee. Ich bin ja so ein bisschen Purist. Das heißt, ich vermische ungern Dinge, die in meinem Kopf nicht zusammengehören. Das heißt, für mich ist eine Currypaste, hat nichts mit Indien zum Beispiel zu tun. Und ein Currypulver oder ein Garam Masala hat nichts mit Südostasien zu tun. Und deswegen trenne ich das sehr, sehr strikt irgendwie. Letztendlich kannst du aber mit einer Currypaste das Gleiche machen wie mit Pulvergewürzen, also irgendwas würzen. Das heißt, zum Beispiel sortierte Kartoffeln, Bratkartoffeln. Oder wenn man mal keinen weißen Reis zu irgendwas essen will, sondern, keine Ahnung, einen Reissalat macht oder so, da würden solche Currypasten sehr gut zu passen.
Ja, stimmt. Genau, um so jetzt eben nicht nur des Färbens wegen, sondern des Grundwürzens, ne? Weil eben so ein bisschen Restfeuchte da ist und das sich sehr gut darunter untermengen lässt.
Ja, genau.
Stimmt, Salate ist auch gar nicht so doof, weil dann hast du nicht das Pulver, was erstmal eine Trägerflüssigkeit braucht.
Genau.
Ah, ist nicht schlecht. Ich frage nämlich deswegen, weil so gute Currypasten, und gute meine ich im Sinne von jetzt nicht die von Rewe eingekauften und in kleine teure Tütchen abgepackt, sondern es gibt die manchmal im asiatischen Supermarkt oder in gut sortierten Supermärkten dann auch in der asiatischen, nennt man ja die asiatische Ecke, die anderthalb Regale, die da stehen. Und da hast du dann auf einmal aber so große Dosen.
Und dann die haben immer im Kühlschrank stehen.
Ja, aber dann kauft man die, und dann kauft man die und dann steht die da im Kühlschrank und dann denkst du immer, boah, was machst du denn jetzt damit? Und so kam ich nämlich jetzt auf die Frage, was man da alles, was da noch so geht.
Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, ob da so viel Salz drin ist oder ob das an den Chilis liegt, aber das Zeug hält Jahre.
Ja, nur tatsächlich.
Das verliert Aroma.
Das verliert Aroma und wird, wenn es oben, dann wird es schon, also trocknet es eher irgendwann. Ein Kühlschrank ist ja nun mal ein denkbar schlechter Ort, um Sachen lange aufzubewahren.
Das ist ein leckeres Zeug, muss ich sagen.
Gut, aber kann man auf jeden Fall mal, wenn man das sieht, kann man das mal kaufen. Zweites Thema. Und ich hab's noch nie verstanden und dafür ist es dann auch am Ende ein bisschen zu kompliziert. Wofür macht man und wofür braucht man pochierte Eier?
Es ist einfach eine traditionelle Zubereitungsart für Eier, genau wie Spiegelei oder gekochtes Ei.
Ja, aber du hast ja jetzt gerade schon die klassischen Zubereitungsarten genannt, nämlich mit Schale kochen und dann die Schale abpellen oder in eine Pfanne schmeißen oder in eine Pfanne schmeißen und kaputt machen
und
verrühren. Pochieren ist ja im Prinzip ohne Schale im Wasser garen, ne?
Ja.
Schwierigkeit daran ist, dass das nicht ausflockt, sondern irgendwie zusammenbleibt.
Genau. Das Interessante daran ist, dass das ein anderes Mundgefühl hat als alle anderen Zubereitungsarten.
Ist das so?
Ja.
Echt? Also ich wüsste nämlich bewusst, glaube ich, nicht, wann ich mal ein pochiertes Ei gegessen habe.
Ja, das ist in Deutschland auch nicht sehr verbreitet, aber in angelsächsischen Ländern zum Beispiel ist das ziemlich üblich.
Erklär mal, wie das geht.
Du schlägst ein Ei auf, am besten irgendwie in eine kleine Tasse oder sowas, damit das schön zusammenbleibt. Dann nimmst du einen Topf mit kochendem Wasser, am besten einen Schuss Essig, damit das Ei ein bisschen schneller stockt. Machst mit dem Löffel einen Wirbel da rein.
In das sprudelnde Wasser.
In das sprudelnde Wasser. Und dann kippst du das rohe Ei da rein. Durch den Strudel flockt das nicht auseinander, sondern bleibt zusammen.
Aber gibt man das in die Mitte oder an die Seite in den Strudel, wo so Geschwindigkeit ist?
In die Mitte, sodass sich der Strudel ums Ei rumdreht. Mhm. Und dann holst du das mit dem Schaumlöffel wieder raus, wenn das Eiweiß gestockt ist und das Eigelb so ist, wie du es haben möchtest. Auf ein Stück Küchenpapier oder so und dann salzen und essen aufs Brot.
Ich weiß ja nicht.
Probier's mal aus. Ein Spiegelei ist oft
aber zu welcher Gelegenheit denn?
Auf einen Salat drauf zum Beispiel.
Ah, okay.
Oder aufs Brot drauf.
Also da, wo man sich, also zum Beispiel, was ich ja nicht mag, ob jetzt auf dem strammen Max oder auf dem Leberkäse oder so, mag ich ja nicht so ein Spiegelei, wo du dann anstichst und dann läuft einfach das ganze Eigelb daraus.
Doch genau, das ist geil.
Nee. Also ich, natürlich darf das Eigelb nicht hart sein, aber das darf jetzt auch nicht so sein, dass es nur schief anguckst und dann ist auf einmal einfach der ganze Teller voll Eigelb.
Mann, das ist das Geilste da. Echt, wenn du das Eigelb so mit dem Brot auftunken kannst oder so.
Oh, ja, weiß ich nicht. Ja, aber vielleicht ist pochiertes Ei dann nichts für mich.
Vielleicht ist das nichts für dich.
Weil, kann man pochiertes Ei auch 8 Minuten machen?
Ja, kannst du machen. Ich habe ich noch nie versucht.
Dann 8 Minuten pochiertes Ei? Mhm.
Solange strudelt der Strudel nicht.
Hm, okay, ja. Kann man ja wieder andrehen. Ja, weil tatsächlich, es gibt nicht so viele Gelegenheiten, wo ich Ei esse. Ne? Also es gibt so das klassische Sonntagsei, mag ich. Aber da auch eher so wachsweich statt flüssig. Ja, aber, ja und dann vielleicht noch so ein Spiegelei. Ansonsten habe ich nicht so viel Eizeit. Hm. Also, nee.
Eier sind schon geil. Vor allem, wenn du die selber einsammelst. Bei den Hühnern. Frischer geht's nicht.
Oder morgens unter der Bettdecke. Das kommt im Alter.
Wenn du immer 2 Glucken unter der Decke hast, um dich zu wärmen.
Weil Sauerei. Nein, Quatsch. Ja, ich probiere es aus. Ich sehe allerdings nicht viel. Ich habe es nur letztens wieder in irgendeiner Kochsendung gesehen und dachte, warum? Koch doch einfach ein Ei, verdammt. So, letzte ganz schnelle Frage, weil wir sind hier schon kurz vor Beendigung der 224. Folge. Aber ich brauche mal wieder ein neues, schnelles Abends-Tomatensoße-Nudel-Rezept, weil ich habe im Moment, bin ich auf so einem Ding, das ist noch cool, aber kennst du auch, ich bin im Moment mal wieder in so einem Strudel, wo ich gerne das einmal die Woche mache. Mhm. Und ich brauche eine Variation da drin. Ich bin im Moment rote Zwiebel in der Pfanne andünsten. Also währenddessen kochen die Nudeln schon. Also ich habe jetzt noch 8 Minuten Zeit, um den Rest zu machen. Mhm. Dann schmeiße ich ein paar Kapern mit der Flüssigkeit aus dem Glas mit in die Pfanne. Pack eine Dose Thunfisch oder eine halbe Dose Thunfisch, was noch über ist vom Wochenende, mit in die Pfanne, schwitzt kurz an und übergießt das mit der meist übrig gebliebenen Pizzasoße von Sonntag, die noch über ist. Also quasi passierte Tomaten mit etwas Gewürzen drin. Und darin schwenke ich dann die Nudeln durch und frische Frühlingszwiebeln oben drauf. Fertig, Abfahrt. Also wirklich so eine Wasserkochen plus Nudelkochzeit Gerichtsdingens. Schnelles Anmessen.
Aber jetzt hast du schon mal ohne Tomate versucht? Also, oder mit echten Tomaten?
Nee.
Zum Beispiel Zucchini anbraten. Mhm. Relativ kräftig, sodass sie ein bisschen Farbe annehmen. Etwas Zwiebelknoblauch rein.
Also, dass die schon so weich werden. So.
Ja, genau. Mhm. Genau. Muss ein bisschen rumprobieren, wie dünn du die schneidest, weil wenn du die sehr dünn schneidest, werden die sehr weich, bevor die braun werden. Aber das geht am besten mit jüngeren Zucchini, also nicht mit den riesigen Dingern. Mit ein bisschen Zitronensaft rein, ein paar Kräuter rein und dann die Nudeln durchschwenken mit relativ viel Olivenöl. Also quasi so eine Art Zitronenvinaigrette. Du kannst auch vorher noch ein paar Pinienkerne mit bräunen.
Pinienkerne würde ich jetzt weglassen, in dem Fall, aber das mit Zucchini, also Zucchini als Trägersubstanz quasi, statt den Tomaten zu nehmen. Ja.
Ja, das und das möglich. Schaffst du alles in den 8 Minuten, die Nudeln brauchen. Mhm.
Oh, das ist gar nicht schlecht.
Du kannst auch ein paar Cherry-Tomaten mit da reinschmeißen.
Ja, da bin ich ja nicht so, auch nicht so der Freund von, weil das ist ja oft, dass es einfach nur säuerlich ist und dann hast du trotzdem alles vor Schale.
Da musst du mal gute kaufen.
Ja, aber kennst du das? Mhm. Wenn du so gerne auch in Restaurants genommen, die dann, weil es sieht ja schon auch ein bisschen schön aus mit den Cherry-Tomaten, aber dass es dann einfach nur sauer ist und du hast alles voll Schale. Weil das Schale-Fruchtfleisch-Verhältnis an so einer Cherry-Tomate stimmt einfach überhaupt gar nicht.
Ja, vor allem, wenn die keine Saison haben und irgendwie importiert werden, haben die meistens sehr dicke Schalen und schmecken nach nichts. Mhm.
Also deswegen schwierig. Das
braucht man nicht. Ja, stimmt.
Ja, das war's dann jetzt. Ja, so schnell gehen 3 Fragen.
Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer, er wusste es doch.
Und dank der neuen KI-Technik habe ich natürlich auch alle Fragen wesentlich schneller beantwortet.
Siehste? Als sonst. Viel effektiver.
Ja.
Viel effektiver, viel präziser, muss man sagen. In diesem Sinne, weil wir so direkt waren heute und so nah, lasse ich dich jetzt mal gleich ein bisschen Bäuerchen machen, ein bisschen rülpsen. Bevor das hier über den Äther rausgeht. Und dann verabschiede ich mich schon mal, wink in die Kamera und überlasse dir die letzten Worte. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Sie hörten den Landfunk. Ich verabschiede mich auch in aller Form. Wir hören uns nächste Woche. Madet Jod und schwenkt den Hut.